Hallo und herzlich willkommen zur Episode 6 des What the Funk Podcast oder Episode 5, je nachdem, ob man die letzte Bonus-Episode über das PTO-Ranking dazu zählt oder nicht. Wir haben wieder über die PTO geredet. Das Rennen der European Open ist endlich bekannt gegeben und dementsprechend konnte ich auch endlich meinen Race-Kalender preisgeben. Aber mehr dazu gibt es nach der Werbung.
So ist es und natürlich treffen wir uns hier wieder auf ein Erdinger alkoholfrei. Wie kann es anders sein bei uns zweien hier, Fred? Und ich habe mal eine Frage. Ich habe mir hier meinen Erdinger schon vor der Aufnahme aufgemacht und schon fast leer, sodass ich wahrscheinlich mittendrin mir nochmal ein zweites holen muss nachher, ein Päuschen. Wie machst du das eigentlich in Girona? Hast du was mitgenommen oder sind die Supermärkte da auch beladen?
Also ich war mir natürlich nicht sicher, ob es hier in den Supermärkten gibt. Bis jetzt habe ich es auch noch nicht gefunden, aber ich bin ja zum Glück mit dem Auto hier nach Girona gefahren und hatte dementsprechend noch Platz für einen Kasten Erdinger alkoholfrei, den ich natürlich dann auch eingepackt habe. Und dementsprechend bin ich hier versorgt.
Ah, das ist schön. Aber den hast du als erstes eingeladen ins Auto, oder? Ist dann schlecht, wenn man den vergisst, sonst musst du wieder alles Rad ausladen. Den kannst du ja nicht einfach oben draufstellen.
Ich habe das Auto mit Erdinger alkoholfrei vollgepackt und dann halt geguckt, was noch so an Trainingsequipment reinpasst.
So, die Socken sind so zwischen den Flaschen, damit es im Auto nicht so klimpert. Also Profi-Tipp hier nochmal, erst die Kisten rein, Klamotten dann dazwischen stecken in die Kiste, also spart Platz und die Flaschen klimpern nicht bei der Autofahrt.
Genau, und die Jana ist dann mit dem Fahrrad nach Girona gefahren, weil sie und das Fahrrad hat leider nicht mehr reingepasst.
Sie wollte ja auch trainieren. Also passt das. Sehr gut. Also macht euch auch euer Erdinger alkoholfrei auf. Genießt die Folge hier und würde ich sagen, starten wir direkt rein.
Yes, viel Spaß.
Nach der Werbung rein in den Podcast und Fred, ich bin so froh, dass du noch da bist und nicht im PTO-Gefängnis. Wir können die Katze aus dem Sack lassen oder jeder weiß es mittlerweile. PTO European Championships sind auf
Ibiza.
Oh, ich dachte gerade schon, du hättest es vergessen, weil du so lange Zeit gelassen hast beim Antworten.
Die Partyinsel.
Die Partyinsel, ja, wer hätte das gedacht? Also, die hat eine Person geschrieben, hast du gesagt? Oder zwei? Oder wie viele haben es rausgefunden?
Ich glaube, zwei Personen haben mir geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber an die Personen, die mir Ibiza geschrieben haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr wusstet es.
100 Funky-Punkte.
Nee, ist auf jeden Fall eine coole Destination. Habe ich schon gefreut, als ich es gehört habe. Also, ich wusste ja schon länger, beziehungsweise es waren eigentlich immer nur Gerüchte und jetzt weiß ich es auch eigentlich erst sicher, dass es Ibiza ist. Und der Grund, wieso es einfach so lange gedauert hat von Seiten der PTO mit dem Announcement, war auch einfach die simplen Gründe wie Streckensperrung und organisatorische Gründe. Das ist scheinbar auch nicht so einfach ist, weil an dem Wochenende findet nämlich dort vor Ort die ITU oder World Triathlon Multisport World Championship statt. Also es geht auch wieder da über so Cross-Duathlon, Cross-Triathlon, Langdistanz-WM, also quasi die ITU-Langdistanz-WM mit den 320-30, Aquathlon-WM und das findet da alles an einem Wochenende statt und jetzt eben auch noch PTO-Rennen, Männer und Frauen. Wird auf jeden Fall ein busy Wochenende in Ibiza.
Ich hatte erst gedacht, dass es nicht wegen den anderen Rennen so lange dauert, sondern weil die noch Verhandlungen mit den Clubs geführt haben, wo die Afterparty ist.
Ja, das wahrscheinlich auch. Also bei der Afterparty habe ich auf jeden Fall sehr, sehr hohe Ansprüche, auch was DJ angeht.
Ja, also wenn die nicht stattfindet, ja, absolut. Also wenn die nicht stattfindet oder nicht gut wird, dann wird irgendwas grandios falsch gemacht. Ich habe eine kleine Kritik allerdings. Jetzt nicht für mich oder uns Medienberichterstattende, wenn wir da hinfahren sollen, sondern für die Athleten. Da habe ich gewundert, dass es keinen Aufschrei gibt, weil Ibiza wäre das perfekte Season-Closing-Rennen gewesen.
Ja, das stimmt, aber es ist gerade jetzt irgendwie auch noch so Anfang Mai, da geht's vielleicht auch noch so mal ein bisschen die Stimmung lockern für die restliche Saison. Warm-up.
Season-Warm-up After-Race-Party, okay. Sehr gut, nee, das ist raus und seit ich glaube gestern oder vorgestern, wir nehmen ja am Freitag auf, am 24.02. gibt es hier so ein bisschen Insta hin und her mit Frodo, Blumi und ich weiß nicht, ob Gustav auch noch eine Antwort raushaut. Dass Frodo sich beschwert hat, er braucht noch eine Wildcard. Blumi kennt zum Glück wen, der reinkommt. Und es sieht so aus, als wenn die alle drei auf Ibiza auch am Start sind. Wie viel Bock hast du, jetzt da nochmal Frodo zu racen und die beiden Norboys?
Ja, so wie es jetzt ausschaut, ist es wahrscheinlich das krasseste Starterfeld der Saison. Einfach weil Frodo auf die beiden Norweger trifft. Und gibt's auf Fred Funk. Genau, und dann gibt's natürlich noch so Athleten wie mich, die da auch gerne im Wörtchen mitreden würden. Also natürlich nicht nur ich, sondern auch noch andere. Ja, ich habe mega Bock auf das Rennen. Ich meine, ich fand die PTO-Rennen schon immer cool. Jetzt einfach irgendwie nochmal so kleineres Starterfeld mit nur 30 Athleten dort. Das heißt, der Fokus liegt noch mehr auf die vorderen Athleten. Und ja, krasses Feld. Ich glaube, wird eine harte Strecke, hoffe ich zumindest. Ich meine, Ibiza ist zumindest sehr, sehr bergig. Deswegen hoffe ich auf eine harte Radstrecke natürlich. Und ja, freue mich sowieso in die Saison zu starten. Hab davor ja auch noch ein Höhentrainingslager und bin dann auch hoffentlich richtig fit und in Shape an der Startlinie. Das Einzige, was so ein bisschen für mich persönlich so ein Risiko ist, ist, dass das erste Rennen der Saison ist. Das hat letztes Jahr dann glücklicherweise gut funktioniert in Buschütten. Allerdings war die Jahre davor eher immer nicht so gut. Also hoffe ich, nehme ich das Momentum von Buschütten letzten Jahres und hoffe auf den Höhenboost und alles Mögliche. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal auch gegen Frodo racen kann und nicht so wie bei der Challenge Gran Canaria 2021 von ihm vermöbelt werde.
Aber da wurdest du wirklich vermöbelt.
Wenn es da nicht klappt, habe ich sogar nochmal die Chance bei der US Open. Da hat er ja auch seinen Start announced.
Oh, stimmt. Ja, genau. Das habe ich jetzt in dem Trouble schon 73 Mal. Oceanside macht er, glaube ich, noch. Ja, du könntest ja auch noch nachmelden da oder so. Also da musst du halt gucken. Irgendwo musst du dann hinterherreisen und ich mein, jetzt schauen, ob du mal ein Battle kriegst.
Ja, jetzt bin ich ja 5 Wochen in Girona und danach eigentlich mehr oder weniger direkt 4 Wochen im Höhentrainingslager. Hab sogar schon überlegt, ob ich vielleicht doch irgendwie noch so ein Rennen irgendwo unterbauen soll vor der European Open. Aber ja, da ist mir doch jetzt die Grundlage für die lange Saison mit vielen großen Rennen wichtiger.
Hast du das dann mit Dan besprochen oder selber jetzt so überlegt?
Nee, das hatte ich jetzt selber überlegt, weil jetzt auch natürlich irgendwie viele vor den European Open noch irgendwo ein Rennen machen, wie jetzt zum Beispiel Jan Oceanside. Ich meine, gut, die Norweger starten wahrscheinlich WTS Abu Dhabi, vermute ich mal. Und ja, ich meine, es gibt schon auch Rennen, auch in Europa gäbe es die Woche davor theoretisch noch Challenge Gran Canaria. Aber ja, ich gehe dann doch lieber auf die Trainingsmethode und dann schauen wir mal, was wird.
Naja, ich meine, wenn du das aus dem letzten Jahr mitnimmst, wenn du so einen Tag hast wie Buschütten, dann ist ja alles gut. Wenn du so einen Tag hast wie Gran Canaria, dann hilft dir auch das Rennen davor nichts. Also am Ende ist es
das
ja
stimmt.
So immer die Frage, was machst du? Und es kann gut gehen, es kann schlecht gehen. Ich glaube, eine sichere Variante gibt es eh nicht. Ne? Kannst dein Bestes tun, dich gut vorbereiten und dann schauen, was passiert. Was glaubst du? Weil wir in letzter Zeit so viel Glaskugelgucken betrieben haben, bin ich gerade ein Freund davon, so vor der Saison, wo alles so ungewiss ist, einfach mal so ein bisschen zu orakeln. Es sind ja jetzt zwei veränderte Sachen, einmal so dieses verkleinerte Starterfeld und dann noch PTO, Jan wieder mit dabei. Wie wirkt sich das Ganze auf so eine Renndynamik aus? Vor allen Dingen im Schwimmen habe ich da im Kopf, weil dieses große Feld, wo man so mitschwimmt im Draft, ist ja einfach dann gegeben und ein bisschen kleiner. Und wenn du dann noch so Leute hast wie Jan plus immer noch 2-3 weitere richtig starke Schwimmer, die von Anfang an eigentlich auch dafür bekannt sind, Gas zu geben, dann zieht sich's ja doch immer ganz schön. Das war bei den PTO-Rennen ja bisher auch immer so. Also wie wichtig wird vor allen Dingen für dich dann auch, dass da auf Ibiza voll dabei zu sein beim Schwimmen?
Ja, also die Schwimmform muss auf jeden Fall on point sein, gerade weil Jan wird das Rennen sicher von vorne machen wollen und wenn man bei der Party in Ibiza dabei sein will, muss man am besten von Anfang an dabei sein. Sonst ist der Zug da abgefahren.
Ja.
Aber auch so, das Reduzieren der Starterfelder, was es auf die Renndynamik auswirkt, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe das eher nur darüber nachgedacht, warum die das gemacht haben und wie das in hinsichtlich der Professionalisierung des Sports von Vorteil sein könnte. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon gut. Ich meine, klar, es ist bitter für die Athleten, die jetzt in der Top 50 sind, aber halt nicht in der Top 30, die dann nicht bei den PTO Opens starten können, wo letztes Jahr war ja noch Top 50, jetzt ist quasi Top 30. Und aber auf der anderen Seite ist es schon, glaube ich, ein guter Schritt in Richtung Professionalisierung des Sports. Ein gutes Beispiel finde ich da auch irgendwie immer so die Serie Drive to Survive auf Netflix, die über die Formel 1. Ich meine, ich habe bis ich diese Serie gesehen habe, habe ich mich null für Formel 1 interessiert. Also wirklich gar nicht. Und durch die Serie hat halt einfach irgendwie so die Persönlichkeiten vorgestellt, Geschichten erzählt, einfach das Drama hinter den Szenen gezeigt oder hinter den off the race course quasi. Und ich glaube, das wird halt die PTO dann langfristig eben auch so schaffen. Und da bringt es halt nichts, wenn du da irgendwie 50 Athleten hast. Du brauchst halt irgendwie einen Fokus auf 20 beziehungsweise 30 Athleten. Ich meine, jetzt in Ibiza sind es 30, bei der Asian Open in Singapur sogar nur 20. Und aber dafür stehen die Athleten, die dann dort starten, auch wirklich voll im Spotlight. Und ich denke auch so fürs Broadcasting auf Eurosport ist es dann einfach deutlich übersichtlicher. Und ich meine, es sind immer noch die Besten der Welt, die dann gegeneinander starten.
Ja, also ich finde, was du gesagt hast, super interessant. Sehe das auch so bei, wenn du so Doku-Geschichten machst wie Drive to Survive. Aber da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert durch den Einstieg von Warner Bros. bei der PTO, ob es dann auch so dokumäßig und Kamera dabei, behind the scenes, dass du auch wirklich die Charaktere, die Leute, was steht dahinter, kennenlernst. Ich halte jetzt aber mal was dagegen. Ich finde es eher, erstmal ist natürlich, es ist eh schwieriger, sich zu qualifizieren, in die Top 50 zu kommen und dann racen auf einmal nur die Top 30, wo es dann wieder Punkte gibt. Da haben wir auch im Podcast im letzten drüber geredet. Also das heißt, das wird schon noch härter und klar hast du die Top 30 am Start, aber das ist ja auch das, was so eine Formel 1 oder dann auch Drive to Survive ausmacht, dass in jeder Episode und über die ganze Rennen die gleichen Leute, die gleichen Rennställe, die gleichen Charaktere bei allen Rennen da sind. Das heißt, du kannst jetzt klar die besten 30 nehmen, aber eigentlich funktioniert sowas, was du gerade angesprochen hast, doch auch nur, wenn du dann durchgängig die gleichen Leute da hast, wo du die Geschichte erzählen kannst, wo du die wirklich kennenlernen kannst, oder?
Ja, ich meine, du hast ja eigentlich schon, gerade dadurch, dass jetzt nur die Top 30 bei so PTO-Rennen starten kann, verfestigen die sich auch noch mehr dann vorne im Ranking und sind dann auch wirklich bei jedem dabei.
Also ist das so eine natürliche Auslese, die wollen es nicht festlegen, wer kriegt jetzt das Cockpit sozusagen, sondern es wird, die Regeln werden so hart angezogen, die Daumenschrauben, dass ich das eh selber löse, meinst du? Und wenn dann einer mal verletzt ist, dann hat man eine Chance, dass der ausgetauscht wird.
Ja, ich meine, klar, es sind halt so die Plätze 20 bis 30, beziehungsweise wenn sich einer verletzt und eine miserable Saison hat, die halt dann immer so stetig ausgetauscht werden. Und dann gibt es halt einfach immer die vorderen Ränge, eigentlich so, sagen wir mal, die Top 10, Top 15, die jetzt auf jeden Fall mal so für die nächsten Jahre dabei sind. Und über die man dann die Geschichten erzählen kann, mit denen man das Ganze so aufbauen kann. Und klar sagen dann so die Profis, die jetzt da eher in den hinteren Rängen sind, das ist natürlich bitter, aber ich glaube auch, die werden auch langfristig davon profitieren. Ich meine, wenn der Sport mehr und mehr professionalisiert wird, größer wird, auch das Broadcasting auf Eurosport und zukünftig vielleicht auch noch auf weiteren TV-Sendern, Dann kommt dadurch natürlich auch mehr Sponsoren und das Geld wird allgemein höher. Klar kriegen die vorne immer mehr und mehr, aber dann kriegen die hinten auch mehr. Also absolut, meine ich. Klar, die Schere wird dann natürlich auch größer. Aber
definitiv. Also die Schere wird auf jeden Fall größer. Klar kannst du mir noch gegenhalten. Es gibt ja auch noch dann Ironman-Rennen und Kona und 73 WM und sonst was. Aber gerade wenn diese Geschichten erzählt werden, dann, wenn du jetzt vergleichst, okay, es gibt die Formel 1, es gibt aber auch noch Formula E. Guckst du jetzt Formula E oder guckst du DTM-Tourenwagen-Meisterschaften oder guckst du Formel 3 oder was auch immer? Aber logisch, es ist ja genauso, es gibt auch im Fußball, ne? Die erste Bundesliga gucken auch mehr als dritte Fußball-Bundesliga und da verdienst du auch viel mehr als in der dritten Bundesliga. Und irgendwo, wenn du ein Narrativ haben willst, was irgendwie über eine ganze Saison geht, dass ich bei gewissen Rennen, also wirklich so, ja, wie so ein, keine Ahnung, ATP-Turnier, dass du halt immer irgendwie Federer gegen Nadal siehst oder was weiß ich, dann eben das etablieren willst, dann musst du ja irgendwo auch was schaffen. Wenn dann, oder das fand ich im Triathlon schon immer auch sowas, es war schwer, so richtig Fan zu werden, wie in anderen Sportarten von irgendwas, wie von einem Team oder sowas. Und auch in der Super League habe ich das, in einem Podcast mit Bocky war das noch, habe ich das auch schon mal gesagt, dass ich sage, ich finde dieses Konzept Super League und sowas total geil. Und ich finde auch die Idee mit den Teams total geil, aber ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren, weil in diesem Team bei jedem Rennen andere Athleten starten. Wenn jetzt in jedem Team jedes Mal die gleichen Athleten wären und da gibt es dann Teamtaktik und man weiß, dass der schnellste Schwimmer und so und irgendwann hast du raus, wer welche Stärken, Schwächen hat, wer wobei ist und welche Teams gewinnen, dann kannst du wirklich Fan davon werden. Und klar, es ist ultra hart für manche und es ist spannend, in welche Richtung es geht, aber eigentlich geht es ja dann in eine Richtung, dass du in drei Richtungen. Einmal hast du klassisch Profitum und Triathlon, wie es jetzt ist, über Ironman, Challenge, sonst was. Dann hast du PTO, was vielleicht eher so dann in Richtung wie eine Formel 1 geht. Und dann hast du noch Triathlon als Participation-Event für Age-Grouper. Also.
Ja, genau. Ja. Und es wird auch mal gesagt, dass Triathlon auch einfach schwierig ist, so als Mediensport, als Zuschauersport, einfach was sehr Langweiliges, irgendwie so 3 bis 4 Stunden Mitteldistanz, langweilig anzuschauen. Aber ich finde, das kommt, also es hängt einfach davon ab, eben die Stories im Hintergrund, die machen einfach so viel aus. Zum Beispiel letztes Jahr Collins Cup. Ich meine, Collins Cup, mega langweiliges Event. Aber dieses Battle Sam Laidlaw versus Sam Long, das hat halt irgendwie doch trotzdem zu 3 Stunden, 3,5 Stunden lang einfach war spannend mit anzuschauen, einfach weil die diese Story davor hatten, wo sie sich einfach schon so gebieft haben. Und ja, ich glaube, das wird schon extrem helfen, dass der Sport auch medientauglicher wird, wenn es einfach mehr Stories zu erzählen gibt oder auch eben Beef unter den Athleten.
Ja, was auch immer. Also können ja auch Freundschaften sein oder sonst. Das ist ja dann auch, wenn du die ganze Bandbreite hast, umso besser ist es, ne? Ich finde das ganz, ganz spannend, was zu verfolgen. Und ich sehe Veränderungen ja immer positiv. Und man kann sicherlich auch viel negativ sein, sehen viele, also auf unserem letzten Podcast kam auch bei uns so ein paar, habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht weitergeleitet, auch noch so ein paar E-Mails und Rückmeldungen, wo auch Leute das dann ein bisschen negativ sehen, weil sie sagen, ja, jetzt müssen die Rennen Preisgelder erhöhen und das geht dann natürlich auf dem Rücken der Age-Grouper, weil dann Verpflegungsstellen schlechter sind und.
Ja, da möchte ich auf jeden Fall noch dazu sagen, also jetzt gerade für so Rennen, ich meine, da sprechen ja die Leute, die das geschrieben haben, ja wahrscheinlich viel von diesen kleineren Rennen, sag ich mal, so diese Bronze-Kategorie.
Ja.
Die müssen auf keinen Fall ihr Preisgeld erhöhen, weil die Motivation für Profis dort zu starten war noch nie das Geld. Also zumindest für die guten Profis. Also wenn ich jetzt irgendwie in Podersdorf gestartet bin, war das nicht, weil es da Preisgeld gegeben hat. Also dementsprechend werden auch weiterhin dort Profis starten, weil Geld ist da auf keinen Fall die Motivation und ich glaube nicht, dass die da jetzt das Preisgeld erhöhen müssen, nur dass irgendwelche Profis da an den Start kommen.
Ich sehe es ähnlich und selbst wenn sie es machen, dann wird es auch wahrscheinlich nur irgendwo sein, wenn sie noch zusätzlichen Sponsor oder sonst was finden, weil sie es erlauben können, weil sobald du bei so einem Event Preisgeld für Profis erhöhst, um es irgendwo anders einzusparen und das Event schlechter wird, schaffst du dich ja selber ab, weil zweimal eine schlechte Erfahrung oder einmal eine schlechte Erfahrung, wenn du gestartet bist als Age-Grouper, das spricht sich rum, die Szene ist wirklich klein, dann meldest du dich da im nächsten Jahr nicht mehr an. Das kann sich gar keiner erlauben. Ich sehe es sogar von der Seite noch viel drastischer, dass es eigentlich, wenn du hauptsächlich dein Geld damit verdienst mit Age-Groupern, wie solche kleineren Rennen, und das Profifeld für dich wichtig ist, aber nicht alles, dann, wenn du zusätzlich Geld über hast, kannst du das Preisgeld erhöhen und kannst dein Rennen attraktiver machen für Profis, vielleicht dann auch für Berichterstattung, für PTO-Punkte. Wenn du es nicht hast, wird das jeder so lassen und alles Geld weiterhin in die geilste Veranstaltung stecken, die er machen kann mit seinen Möglichkeiten als Veranstalter, weil das natürlich das Wichtigste ist, dass die Age-Grouper und die Staaten, die es finanzieren, entsprechend zufrieden und happy sind. Also da kann vielleicht auch anders kommen, aber da sehe ich aktuell keine Gefahr eigentlich.
Ja, und man muss auch erstmal schauen, wie sich das auch alles entwickelt. Ich meine, das Ranking gibt es jetzt seit zwei Wochen. Aber man muss auch erstmal ein, zwei Saisons da, glaube ich, einfach mal drüber laufen lassen. Und dann kann man eher sagen, auch in der Veranstaltungsbranche, wie man da reagieren muss. Und einfach mal schauen, wie sich die Profifelder jetzt verteilen dieses Jahr auf die ganzen Rennen. Und ich meine, das kann dann wieder von Vorteil sein, jetzt wenn nur 30 Athleten dann starten bei der PTO. Das sind halt die Besten der Welt, die dann sowieso bei so kleineren Rennen nicht gestartet werden. Und dann hast du immer noch die von Platz 30 bis 50, die dann sowas mal einstreuen können. Wo es dann eher mal klappt, weil die dann halt auch nicht bei den PTO-Rennen starten können.
Ja, und ich bin mir auch sicher, dass wenn es irgendwo Athleten gibt, die auch vielleicht nicht jetzt im Ranking sind, aber ich meine, Jan Frodeno ist jetzt klar, weil es einfach wenn der starten will und hat jetzt keine Punkte, dann kriegt er halt eine Wildcard. Aber ich glaube auch, dass die PTO mit Sicherheit auch nochmal die ein oder andere Wildcard verteilen wird, wenn es irgendwo Athleten gibt, die eine krasse, geile Leistung gebracht haben, dann noch eine geile Geschichte zu erzählen haben, dass dann sowas auch honoriert wird und man da eingeladen wird, weil da bin ich auch nochmal gespannt, wie solche Sachen dann bewertet werden und was dann passiert. Also ich sehe es sehr, sehr positiv, sehe es mega spannend und man muss erstmal mal warten, aber ich finde es geil, dass was passiert, dass was gewagt wird, dass was Neues gemacht wird und das Einzige, die eine News habe ich noch gelesen, da bin ich gespannt, was du zu sagst, es gibt noch eine Preisgeldreduzierung bei den Rennen.
Ja, es gibt jetzt nur noch 600.000 pro PTO-Rennen, also 300.000 für die Männer, 300.000 für die Frauen, wovon der Erste oder die Erstplatzierte immer noch die 100.000 gewinnt, aber dann ist es schon eine Reduzierung auf Platz 2, bei Platz 2 auf 50.000, wo es vorher, glaube ich, 70 war.
Ja, 70.
Und Platz 3 ist 35.000, das gab es vorher für Platz 5. Also gut, ich meine, klar, die PTO muss da auch natürlich ein bisschen langfristiger denken, wenn die halt jetzt mit vier Opens und Collins Cup da fünfmal im Jahr irgendwie 1,5 Millionen oder 1 bis 1,5 Millionen Dollar Preisgeld ausschüttet. Das kommt dann, die müssen halt erstmal schauen, wo das Geld dann auch wieder herkommt. Und die wollen dann doch eher länger dabei sein als jetzt irgendwie nur die nächsten 2 Jahre. Also das ist der eine Punkt, das ist ja immer noch mehr Preisgeld als jetzt bei jedem anderen Rennen, als bei jedem Ironman-Rennen.
Ja, und du hast gerade einen guten Punkt gesagt, es ist natürlich auch jetzt schon dann wieder ein Rennen mehr. Ne? Also wenn du das Rennen starten kannst, kannst du auch natürlich auch einem Rennen schon mal wieder mehr Preisgeld auch verdienen, was höher ist als überall anders.
Genau, letztes Jahr gab es eben 2 PTO Opens, dieses Jahr gibt es 4 PTO Opens. Also es gibt auch noch eine Unbekannte dann später im Jahr. Davon wissen wir jetzt auch noch nichts Näheres. Also mit mir, wir meine ich die Profis.
Ich sowieso nicht.
Stagi, weiß schon Bescheid, wo es ist.
Nee, ich weiß immer nur was, wenn du was liegst.
und dann gibt es halt jetzt eben viermal die Chance oder auch beziehungsweise auch noch Collins Cup, wenn man sich da qualifiziert, da genug Preisgeld zu verdienen. Und fürs Ranking, da heißt das Preisgeld jetzt auch so ein bisschen nicht weniger, nicht mehr, aber es ist umstrukturiert. Also jetzt so in der Top 50 gibt es jetzt mehr, Platz 51 bis 100 gibt es jetzt nichts mehr. Es gab davor, glaube ich, noch 2.000 Dollar, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt gibt es für Platz 50, glaube ich, schon für jede Platzierung mehr. Also zum Beispiel jetzt letztes Jahr habe ich ja einen Platz 21 gefinisht. Da gab es jetzt, glaube ich, auch schon statt $5,000 dann $11,000 für Platz 21. Und ja, das
also
heißt...
Also auch man da die Schere weiter auseinander.
Ja, das heißt, wenn also, man noch mehr belohnt, wenn man es dann... Klar, es ist schwieriger natürlich, jetzt in die Top 50 zu kommen, beziehungsweise in die Top 30, aber man wird dafür dann auch noch mehr belohnt.
Ja.
Aber ja, also klar,
es ist... Ja, kann man, glaube ich, nicht, von beiden Seiten einfach sehen, ne? Wie ja. du gesagt hast. Das ist einmal jetzt spannend, weil irgendwie muss ja auch die PTO oder deren Ziel ist es ja ganz klar anscheinend, da auch einen Zuschauersport draus zu machen aus dem Triathlon und es weiterzuentwickeln in die Richtung. Und da musst du gewisse Maßnahmen einfach treffen und Entscheidungen treffen und Dinge ausprobieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich geil gewesen, dass du in den Top 100, wenn du gefinisht hast, auch immer nochmal am Ende was bekommen hast. Selbst irgendwie dann Platz 100 oder so, war halt wenigstens schon mal ein Trainingslager, was raus ist. So, das ist dann natürlich schon jetzt wieder ein starker Unterschied. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, wenn du jetzt Athleten hast, die irgendwie dauerhaft Platz 90 bis 100 belegen, dann ist es ja für die PTO auch Athleten, so hart wie es ist, die eher uninteressant sind, weil für die Vermarktung, die sie vorhaben mit Zuschauersport und sowas, dann auch nicht so richtig relevant einfach. Also, ja.
Ja, genau. Und wir kommen halt jetzt einfach langsam auch an den Punkt in diesem Sport, weil der Sport jetzt auch in den letzten Jahren so krass gewachsen ist und die Leistungsdichte so hoch geworden ist bei den Profis, kommen wir halt langsam auch einfach an so einen Punkt, wo halt wir einfach sagen müssen, es kann halt nicht mehr jeder irgendwie Triathlon-Profi sein. Also es klar, manche schaffen es, manche nicht und das ist in jeder anderen Sportart auch so. Also manche schaffen es, da zu performen und vorne dabei zu sein und manche, die halt dann irgendwie so den Sprung gerade nicht schaffen, ja, für die ist es dann halt bitter und die müssen sich halt dann, ja, teilweise anders umschauen. Und ich würde sagen, so bis vor 3 Jahren war das halt eben noch nicht so. Da würde ich sogar echt sagen, da hat jeder, nicht jeder, aber es war schon leicht, Triathlon-Profi zu sein, allgemein. Und ja, jetzt braucht es halt einfach deutlich mehr. Ja,
aber auch viel Wahrheit drin.
Also aus meinem Mund hört sich das natürlich auch einfach an, weil ich bin jetzt auf Platz 9 da, bin in dem PTO-Ranking, deswegen sollte es jetzt irgendwie nicht so herabschauend wirken oder so, aber ich meine, ja, es ist halt leider einfach so und es kann halt jetzt einfach nicht mehr jeder da vorne mitspielen.
Ja, also wie gesagt, es ist eine harte Aussage, passt aber auch gut zu dem, was ich in der letzten Woche mit Nils im Podcast mit der Annette hatten, mit der Sportpsychologin, die auch gesagt hat, da muss man sich auch fragen bei manchen, willst du wirklich Profi sein? Kannst du das wirklich? Und klar, gibt es auch immer noch viele Triathlon-Profis, die Profilizenz haben, aber eigentlich 20, 30 oder noch mehr Stunden auch arbeiten und bei vielen ist es auch so am Existenzminimum, wo es auch eher ein Lifestyle oder ein Hobby ist, so wie so ein Surfer, der sich ein bisschen mit Surfstunden über die Runden schlägt und da noch so zwei Sponsoren hat für ein Wetsuit und ein Board. Da gibt es ja im Triathlon auch sehr, sehr viele, die da ein bisschen Trainingspläne schreiben, vielleicht irgendwie einen lokalen Radhändler oder so, der sie unterstützt und ein Fahrrad denen gibt und wer da Bock drauf hat, das kann man ja auch weiterhin machen, ne? Sich selber ein bisschen vermarkten, ein paar Pläne schreiben, Ironman-Rennen starten, das ist dann halt nur nicht, um es vielleicht dein Argument gerade noch ein bisschen abzuschwächen, das ist dann halt nur nicht Profi, 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 wie bei der PTO oder du bist dann halt kein PTO-Profi, aber diese Profilizenz Profi zu sein, wie bei eine DTU-Lizenz zu holen und sowas, kannst du ja wahrscheinlich genauso weiterhin. Also da ändert sich ja nichts dran, sondern nur an dem ja, PTO-Profi-Begriff oder an dem PTO-Profi-Sein, sage ich jetzt mal.
Genau, das ist auch wieder der Punkt. Vielleicht ist es dann sogar trotzdem einfacher für die Athleten, so um die Platz 50 bis 100 wiederum Geld zu verdienen, wenn eben die besten, sag ich mal, fehlen und bei den PTO-Rennen sind und dann eben bei den Ironman 73-Rennen etc. Nicht am Start sind. Und ich meine, da gibt's auch immer noch das gleiche Preisgeld. Und dementsprechend ist es da dann wieder einfacher, in Anführungsstrichen, da das Geld zu verdienen. Und das kann man dann auch wiederum vermarkten und sich Sponsoren an Land zu ziehen. Genau, also eigentlich ändert sich da nicht viel, außer dass die Top 30 extrem profitiert von der PTO.
da bist du dabei. Dein Charakter wird sich zeigen, wenn du mal irgendeine Saison da rausfliegst und was du dann sagst.
Genau, genau. Ja, dann reden wir auf jeden Fall noch.
Dann hole ich hier diese Episode wieder raus und spiele sie dir nochmal vor und wir besprechen es. Da wird sich's dann zeigen, aber du wolltest gerade noch was sagen.
Nee, absolut. Aber ich werde da meine Meinung auch nicht ändern, wenn ich jetzt hier 100. wäre und ich probiere es jetzt. Ich meine, ich bin auch all in auf den Sport gegangen. Ich habe jetzt nichts studiert, beziehungsweise mein Studium erstmal so an den Nagel gehängt, einfach um wirklich all in.
Nein, sorry, da muss ich dir widersprechen. Du hast eine Ausbildung bei Pushing Limits gemacht als Praktikant.
Okay, also stimmt.
Das darfst mein du nicht Plan vergessen. B, ja. Ich kann dir da jegliches Zeugnis ausstellen.
Und ja, bin halt all in am Sport gegangen und wenn ich jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht die Erfolge gehabt hätte, wie ich sie gehabt habe, und ja, einfach auch nicht weit hinter meinen Erwartungen geblieben wäre, dann wäre ich der Erste gewesen, der dann auch wieder studiert hätte. Und dann hätte ich halt auch einsehen müssen, dass es irgendwo nicht funktioniert. Und ich mich verliere dann auch immer so, muss ich auch sagen, bisschen Respekt für die Athleten, die das nicht schaffen. Also gibt es ja leider schon viele, die dann einfach zu lange an Triathlon-Profi hängen bleiben. Und klar, es ist ein geiler Lifestyle, aber man muss halt auch irgendwo mal schauen, sag ich mal, wo man bleibt. Und ja, wie schon gesagt, es kann halt einfach nicht jeder dann Triathlon-Profi sein. Aber muss natürlich jeder am Ende für sich selber wissen.
Das ist ja das Schöne, jeder kann für sich selber entscheiden und muss dann auch dann mit den Entscheidungen leben. Genug darüber, würde ich sagen. Die PTO-Rennen stehen. Wir wollten noch über deine Saisonplanung sprechen. Hast du sie komplettiert jetzt? Kannst du sie announcen?
Jetzt, da die European Open endlich announced ist, kann ich mal über meine ganze Saisonplanung bis zur Ironman 73 WM sprechen. Und zwar geht's los natürlich, wie schon gesagt, mit der European Open in Ibiza gegen Jan Frodeno, gegen die Norweger und gegen viele andere starke Athleten. Das wird auf jeden Fall ein tougher Einstieg. Dann geht's weiter bei der Championship in Samorin. Genau, Klassiker, war ich auch schon ein paar Mal am Start.
Der flachste Radkurs der Welt.
Genau. Sollte mir aber liegen mit meiner Watt-CDA-Leistung. Und genau, dann gibt es eine längere Trainings- oder gibt es einen Trainingsblock dann im Juni und dann geht es erst weiter.
Ja.
Im Juni nicht. Zuerst mache ich dann Anfang Juli die Challenge Weichsee. Also mein Heimrennen, bin ich froh, dass es reinpasst.
Cool, mega.
Das mache ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Rennen, was ich nicht wegen Geld oder PTO-Punkte mache. also ist dafür ein gutes Beispiel. Dann geht es wahrscheinlich nochmal in die Höhe, habe ich jetzt noch nichts Konkretes. Aber genau, renntechnisch geht es dann weiter bei der US Open in Milwaukee. Da bin ich auch mal gespannt, wie da die Location so ist. Ist auch dieses Mal gebunden an den US Nationals da starten glaube ich auch irgendwie 8000 Athleten oder so.
Ach krass.
Könnte es mehr Zuschauer geben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann ist ja die Hoffnung da, dass die Strecke ein bisschen voller ist.
Genau, das war auch jetzt so auch so das Ziel von der PTO so ein bisschen. Deswegen auch die Ibiza, also European Open, an diese Multisport-WM gekoppelt. Quasi sich an so Rennen anzuschließen, wo dann eben Zuschauer und auch Athleten vor Ort sind und ja, so dementsprechend das dann attraktiver zu machen, einfach dass Zuschauer an der Strecke sind. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Amateurrennen der PTO, also da, wo die Profis starten, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit für die Amateure, sich auch zu melden und über die gleichen Strecken zu racen.
Ja.
Genau, nach der US Open ist dann schon die 73 WM Ende August. Bis dahin habe ich erstmal geplant, also wie viele Rennen waren es jetzt? Fünf Rennen. ja genau, mit Fokus natürlich auf den PTO-Rennen und der 73 WM. Und ja, Samorin weiß sie natürlich auch. Werde ich jetzt nicht aus dem Training machen. Aber ja, sind jetzt nicht meine A-Rennen dieses Jahr. Und genau, nach der 73 WM mal schauen.
Da kommt es dann drauf an, was dann noch PTO-Rennen genau, wird, oder?
Genau. Ja, genau, was es noch von der PTO gibt. Collins Cup ist, glaube ich, dann auch noch später irgendwie in dem Jahr.
Oh, wenn du nicht dabei bist, gibt es aber Ärger, oder?
Ich habe mal geguckt, ich meine, ich bin 9. jetzt im Ranking, aber 6. Europäer. Das heißt, ich wäre, also nur die Top 4 würde sich ja qualifizieren. Ich meine, die Top 4 im Ranking sind gerade alles Europäer mit Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Magnus Dietrich und Sam Laidlow. Genau, dann kann schon gut sein, dass Jan nochmal eine Wildcard dafür bekommt.
Aber Fred, ich habe die Lösung.
Ja, das
gewinne einfach Ibiza, dann ist das Ding durch.
Ja, klar. Also einfach.
Du musst nur ein Rennen gewinnen, also komm, stell dich nicht so an. Willst du Profi
Ibiza
sein oder nicht? Willst du da
Ibiza
racen oder nicht?
Wenn ich mir dieses Jahr ein Rennen aussuchen könnte, wäre es Ibiza.
Ja.
Mit Frodo und den beiden Norwegern. Ich denke, da wird auch, gerade weil es auch dann das erste Rennen der Saison ist oder das erste große Rennen der Saison, sind natürlich auch alle Medien und Fans des Sports heiß drauf und gespannt auf das Duell und werden alle Augen drauf schauen. Also es wäre natürlich cool, da wie schon gesagt, ein Wörtchen mitzureden.
Richtig, richtig gut. Also sind wir mal gespannt, was da passiert und wie dann deine weitere Saison läuft und hast du fürs letzte PTO-Rennen, gibt es da schon irgendeinen Zeithorizont, was die PTO angekündigt hat? Also ist es dann erst im Oktober und du musst künstlich deine Saison noch richtig lang verlängern, weil sonst irgendwie sieht es ja so aus mit so einer frühen 73-WM, dass man auch mal eine frühere Saisonpause machen kann.
Inzwischen bin ich es eigentlich schon gewohnt, meine Saison bis mindestens Ende Oktober zu ziehen. Solange es in Europa auf jeden Fall noch Rennen gibt, werde ich auch meine Saison machen. Zur Not kann man da einfach immer in Europa noch die Rennen machen, die dann auch ganz am Ende stattfinden. Sowas wie Challenge Pagera zum Beispiel, immer eins der letzten Rennen. Und und ich glaube, es war, glaube ich, Oktober oder sogar November angekündigt um den Dreh rum. Also ich habe auch wirklich keine Ahnung, wo es stattfinden soll oder wann, weiß ich auch nicht.
Hawaii.
das wäre es.
Im
ja.
Oktober. 10. Oktober auf Hawaii. Oder auf Maui. Okay, kriege ich nicht aus dir raus. Du weißt es wirklich noch nicht. Und wenn du es weißt, sagst du es mir einfach wie immer nach dem Podcast. Machen wir nochmal wieder den nächsten Themensprung hier, weil du hast schon wieder die Location gewechselt, wie du gesagt hast, 5 Wochen Girona stehen an. Und ich habe es dir vor dem Podcast hier schon gesagt, du bist dieses Jahr Mallorca, Girona, dann nochmal Höhentrainingslager, dann weiß ich noch nicht wo. Und irgendwie hast und trainierst du an allen Locations, wo man irgendwie coole Trainingslager machen kann. Und dann habe ich überlegt, wir müssen jetzt eigentlich jedes Mal, wenn du die Location wechselst, müssen wir so eine neue Kategorie einpflegen jetzt. Ich habe eben schon rumüberlegt, aber mir ist noch kein Name eingefallen. Funky Trip oder Funky Trips oder so. Dass du immer die Location so ein bisschen vorstellst. Also wo gehst du schwimmen? Was ist die geilste Radloop? Oder was ist dein Hausberg, wo du am liebsten hochfährst? Oder wo gibt es den schönsten Ausblick beim Radfahren? Was ist die geilste Laufstrecke? Und vor allen Dingen, was gibt es für Coffee Places, die man unbedingt besuchen muss und wo gibt es das beste Essen? Also so Freds Geheimtipps von den Locations.
Ja, nee, Girona ist so schlimm, kommt hier auf keinen Fall hin. Fliegt lieber alle ins Las Plaitas, Club La Santa, das sind die besten Locations. Viel cooler. Also Girona ist immer nur, ist langweilig, nichts los, schlechtes Wetter. Langweilig zum Radfahren, viel zu viel Verkehr. Nee, aber klar.
Richtig, ich würde sagen, so jetzt so Anti-Werbung machen, als ob Girona noch so eine Hidden Gem ist, die noch keiner kennt.
Genau.
Also, es gibt, glaube ich, keinen Ort auf der Welt, wo es mehr Radcafés oder Cafés gibt mit Radständern davor, wo du dein Fahrrad hinstellen kannst.
Ja, das ist schon brutal hier, die Kaffeedichte. Und vor allem, weil auch alles ist halt, Girona ist jetzt auch nicht groß, ist auch alles irgendwie auf einen Haufen. Also es ist wirklich 100 Meter zu 100, 200 Meter zu jedem Café.
Hat und Girona mehr Cafés als Einwohner?
Sicher, ja.
Mehr Kaffee, Fall mehr Kaffee, hat Girona mehr Kaffeebohnen als Einwohner?
100%. Mehr Kaffeebohnen und mehr Avocado-Toasts als Einwohner.
Komm, ey, wir starten jetzt diese Location. Bist du dieses Jahr nochmal auf Malle? Sonst fangen wir jetzt mit Malle an.
Nee. Ich, okay. Ja, Malle war jetzt Dezember, Januar.
Ja, weil dann lassen wir, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, dann lassen wir Girona nochmal weg, weil du bist ja noch 5 Wochen da. Das heißt, wir können im nächsten Podcast, können wir diese, also du bist ja jetzt auch am Anfang von deinem Trainingszeit, du musst ja jetzt alles auch nochmal wieder neu erkunden, was jetzt auch zu dieser Zeit wirklich am besten ist. Und das kannst du uns dann in der nächsten Episode sagen. Aber du warst ja 2-mal auf Malle jetzt und hast auch einen neuen Standpunkt mal ausprobiert, da so in der Nähe von Palma zu sein, was dir ja sehr gut gefallen hat, was du schon berichtet hast. Und hat es noch weitere Vorteile gehabt? Gibt es da geilere Schwimmmöglichkeiten, geilere Radrunden, geileres Essen? Fangen wir mal an, wo warst du schwimmen? Oder auf der ganzen Insel, du hast ja auch mehreres schon gesehen auf Malle. Wo ist es am coolsten zu schwimmen, deiner Ansicht nach?
Okay, am coolsten zu schwimmen ist es in Colonia St. Jordi, im Süden oder im Südwesten von Mallorca. Da gibt es das Best Swim Center, 50 Meter Outdoor Pool, beheizt, und da fährt auch deswegen auch immer so DTU oder der Bayern-Kader oder ja, die ganzen Kader ins Trainingslager, einfach weil es da ja die beste Möglichkeit zum Schwimmen ist. Das fand ich dort schon auch immer cool. Genauso wie das Laufen, das vielleicht
warte,
da
noch nicht,
auch
noch nicht. Okay, laufen Sie wieder noch nicht. Ich will erst noch mal einen reindrücken jetzt hier. Klassisch Triathlet beim Schwimmen, natürlich Outdoor-Pool, kleine Badehose, damit man schön braun wird, ne? Keine Aussage, okay, dann nehme ich,
ja,
nehm ich das als ein Ja.
Wie schon mal erwähnt, die Länge der Badehose gibt auch die Schwimmfähigkeit wieder. Also je länger die Badehose, desto schlechter schwimmt man.
Muss ich mal schauen, so
schlechtere Schwimmer haben immer so ganz lange Badehosen
an. Ja, habe ich öfter an.
Und die guten Schwimmer haben immer die ganz kurzen an. Ah. Wenn du so lange Badehosen hast, dann bist du auch schon eine Ausnahme, weil du bist ja ein guter Schwimmer. Du musst so kurze anziehen.
Kurze. Ja, nächstes Mal komme ich im String. Dann guckt ihr aber.
Weil ich habe immer so die nicht ganz kurzen, so die, ja, so halb kurzen. Und dann gibt es noch so Athleten, die so richtig schnell schwimmen, haben meistens so ganz kurze an.
Das sind dann aber auch richtig Schwimmer. Und halt Strati. Aber bei Strati geht es nur darum, maximale Bräune zu sammeln. Kleiner Diss nochmal hier. Okay, kommen wir weiter. Radfahren. Favorite Radrunde auf Mallorca?
Favorite Radrunde auf jeden Fall die Küstenrunde. Oben im Nordwesten über Andratx. Und dann, ja, so an der Küste entlang.
Dann Valdemossa,
Adea. Brutal schön. Genau, ja. Und dann über Solea zurück.
Wie lange
ja,
ist
das auf
Ding
jeden
dann?
Fall mit. Also von Palma Nova war das eine, ich glaube, 120 Kilometer Runde.
Also schön 3 Stunden bei dir.
Genau, drei Stunden. Ja, wer das in 3 Stunden schafft, Respekt. Nee, da geht schon echt viel so rauf und runter an der Küste entlang. Und dann natürlich Solea ist, glaube ich, so knapp 8 Kilometer climbt da nochmal. Aber dann, sobald man oben ist, rollt's zurück.
Okay, perfekt. Sehr gut. Wo du da den Lieblings-Coffee-Stop machst, frage ich nicht nach, weil du bist ja ein richtiger Profi. Du machst den Coffee-Stop erst nach der Ausfahrt, also gehen wir direkt.
Ja, die besten Cafés und Röstereien sind halt in Palma, also in der City.
Ja,
also
kommen wir noch gleich zu. Erstmal, wir machen jetzt hier den Triathlon weiter. Also wir müssen da irgendwie hier mal eine Struktur reinkriegen in diese neue Kategorie. Alle sind hier live dabei jetzt, wie die gerade entwickelt wird. Also wir fangen an, immer Swim, Bike, Run. Favorite Run Loop auf der Insel?
Run Loop, das war den Colonia auch schon immer cool. Da gibt es diesen Park. Dafür braucht man aber allerdings so einen Ticket. Also ich glaube, man muss halt irgendwie in diese in den, nicht jede Unterkunft dort vor Ort oder nicht jedes Hotel gibt so Tickets für diesen Park aus. Und da ist dann immer auch so ein Sheriff, der da immer rumfährt und guckt, ob du dieses Ticket dabei hast und hier überhaupt laufen darfst, weil der Park krass. Ist halt privat.
Ah, okay.
Und ich meine, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, es ist genau so ein Hotel eben in diesem Ort, die mit diesen Typen oder dieser Familie, die dieser Park gehört, irgendwie so ein bisschen verfeindet ist, warum auch immer, weiß ich auch nicht genau. Und die haben eben nicht so ein Ticket. Also die Leute, die in diesem Hotel dann sind, können da quasi dann nicht in diesen coolen Park da laufen. Und ja, der ist schon ganz cool, da gibt es so ausgeschilderte Laufrunden.
Ach cool.
Ja. Ich glaube zwischen 2,5 und 10 Kilometer vielleicht sogar. Also verschiedene Runden, also coole Trails. Also wie schon gesagt, Schwimmen und Laufen ist dort unten richtig cool. Dafür ist das Radfahren leider eher schlecht. Also man hat eigentlich gar keine Berge, nur die flachen Straßen. Die einzigen zwei Berge sind so San Salvador und Randa.
Ja.
Und ja, da sind die Prioritäten bei mir schon eher so das Radfahren. Und da verzichte ich auch mal auf diese gute Schwimm- und Laufsituation. Also war jetzt in Palma Nova auch nicht schlecht. Da gab es halt 25 Meter Indoor-Pool und die Laufrunden waren auf jeden Fall okay. Ich meine, laufen kann man sowieso eigentlich immer überall. Und da gab es ja auch immerhin diesen coolen Track.
Stimmt, da hast du mal berichtet, aber ich war bis jetzt immer nur irgendwie in Alcudia oder in Poyenza. Poyenza fand ich noch ein bisschen cooler. Und in Alcudia kannst du da einmal diesen kleinen Wald so ein bisschen reinrennen, aber sonst rennst du immer an dieser beschissenen Hauptstraße, rennen alle hoch und runter. Also das muss ich sagen, ist in Alcudia irgendwie wirklich nicht so richtig geil.
Ich war in Alcudia erst einmal, da war ich aber gleich noch so Jugend B und habe eh noch nichts trainiert. War eh immer nur so 4 Kilometer laufen oder so. Da ist da mir war, das gar da, nicht da, so da,
war die Pasta All-You-Can-Eat-Buffet abends auf der Island immer, genau. Das war viel wichtiger.
Genau. Ja, nee, und ja, zum Radfahren im Traumantana-Gebirge. Betonung auf Traumantana.
Ja,
das ist geil da. Ja, ist natürlich hier die Priorität auf Mallorca. Ich meine, schwimmen und laufen kann man auch zu Hause.
Ja, wie da Thomas Hellriegel das auch gemacht hat. Einfach immer ein 200er Stimmt. fahren und fertig. Und wenn du immer ein 200er fährst, dann siehst du auch richtig viel.
Stimmt. Wobei ich frage mich immer, wo der eigentlich mal lang gefahren ist, weil der hat ja auch mal in dem Podcast
immer die gleiche
100er
gesagt.
Ja,
gesagt.
35er Schnitt auf Mallorca, das ist ja einfach. Da frage ich mich echt, wo er lang gefahren ist, weil da, wo ich
Hör dir unseren Podcast an.
Hat er
die Runde so ein bisschen beschrieben manchmal, ja. Aber die sind dann auch immer die gleichen Runden gefahren. Die hatten dann eine 3, eine 4, eine 5 und eine 6 Stunden Runde. Und die 3 war halt dann
aber
für den Ruhetag.
Die gingen wahrscheinlich nicht durchs Gebirge, weil da ein 35er Schnitt, das wäre schon brutal. Also, das haben die ja kaum bei der Tour auf Mallorca mit dem Peloton.
Ja, Thomas Hellriegel, dem würde ich das schon zutrauen. Also ich glaube,
der
ist dann wahrscheinlich
wer weiß, ob es da zu der Zeit schon Straßen gab überhaupt in dem Gebirge.
Oder überhaupt Berge, vielleicht sind die auch
oder die Berge waren auch gar nicht da. Genau.
Okay, nächste Kategorie, du hast es schon angedeutet, Coffee. Also Kaffee in Palma selber, weil das ist ja eigentlich in Spanien, es sei denn, man ist in Girona, immer das größte Problem. So, also auf den Kanaren Kaffee trinken, das ist schon, da musst du schon selber was einpacken.
Ja, Kaffee ist in Palma gibt es ein paar ziemlich gute Cafés und Röstereien. Also kann ich nur empfehlen. Aber ja, jetzt so Coffee Stop werden, Radfahren ist halt irgendwie nie so richtig auf dem Weg. Beziehungsweise musst du halt einen Abbieger irgendwie in die Stadt reinmachen und ist dann auch wieder so ein bisschen nervig. Ja, deswegen hat sich das jetzt in meinen Trainingslagern dort jetzt auch nicht wirklich ergeben. Deswegen eigentlich auch null Coffee Stops. Ist gar nicht deswegen, weil ich so professionell bin und das nie mache. Aber hier, das Coole eigentlich, was ich noch eigentlich besser finde als Coffee Stop, ist wie jetzt hier in Girona, wenn man so sich am Café trifft, dann auch mal einen Kaffee trinkt oder einen Kuchen isst und dann geht's los. Oder nach dem Ride dann eben den Ride am Café beendet. Das fand ich eigentlich fast noch besser, weil dann ist das Training nicht unterbrochen und du hast trotzdem eben dein Coffee and Cake.
Ja, und du kannst halt entspannter sitzen, ne?
Ja, genau.
Also ist da nicht so, also wenn das Wetter richtig geil ist, liebe ich so einen Coffee-Stop, aber manchmal ist dann auch so.
Ja, es kommt auch drauf an, natürlich. Ich meine, wenn man so eine 6 Stunden Einheit hat auf dem Rad, dann kann es natürlich auch mal Sinn machen, da irgendwie eine Pause zu machen.
Aber da geht es dann auch eher nicht um Kaffee, sondern um Carbs, die du reinschaufeln musst.
Ja.
Da musst du dann schon gucken, dass du irgendwie auch dann noch ein Baguette oder 6 Snickers oder was auch immer reinkriegst. Aber ich meine, oftmals ist es ja auch so, dann setzt du dich irgendwo hin,
oder man teilt
Wind.
Man,
ja?
Aber die neue Strategie ist doch jetzt, dass nur einer sich eine Schokolade kaufen darf und der muss die anderen dann heimfahren.
Das ist eigentlich, das ist jetzt schon wieder eine dumme Idee, ne? Aber das ist ja, eigentlich müsste man das mal ausprobieren, so am Ende der Saison, wenn man nichts kaputt macht, aber ich kann es ja auch immer machen, dass man sagt, man fährt so ein 200er und man muss dann auslosen, wer essen darf und der muss dann aber immer vorne fahren und die anderen nach Hause bringen, ob das klappt.
Na gut, ich fahr sowieso immer vorne.
Ja, okay.
Ich mag es gar nicht, hinten zu fahren. Außer es wird vorne gedrückt, dass man hinten eben auch seine 200 Watt, 220 Watt fahren kann. Dann finde ich es okay. Aber da muss der vorne halt eher schon so 270, 280 fahren.
Also halt mir fest, du fährst nie
hin. Ja, wir hatten jetzt hier in Girona am Dienstag schon ein Ride. Da waren wir, glaube ich, sogar zu siebt. Ich bin alles vorne gefahren und neben mir wurde dann quasi immer durchgewechselt.
Ah, geil. Ja, herrlich. Das ist gut. Das ist ist gerade noch die Geschichte in den Kopf gekommen, wieder, die Nils erzählt hat, früher von Mallorca, wo er einmal mit Lothar im Trainingslager war und wo dann mit vorne immer Jörg Jaksche und wer war es noch? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall dann mit den Telekom-Boys, die über die Insel geflügt sind. Und da war es genauso. Aber die hatten dann hinten im Windschatten, hatten sie dann alle immer noch mehr als ihre GA1-Watts. Also das hat dann auch gepasst. Okay, wir schließen die Kategorie ab mit einem letzten Ding. Hast du noch irgendeinen Tipp, so irgendwas, was dir auf Mallorca überrascht hat, was ultra geil war, was man vielleicht noch nicht so weiß, was man sonst nicht macht, als warst du shoppen oder so und das hat dir voll Spaß gemacht. oder gibt's nichts und du hast dich einfach nur aufs Training konzentriert?
Ich meine, es war mein erstes Mal da in dem Traumantana-Gebirge und so. Das hat mich schon sehr positiv überrascht. Und gerade auch im Dezember, das Wetter vor Ort war wirklich genial. Also wenn ich das nächste Mal wieder ein Dezember-Trainingslager mache, dann auf alle Fälle wieder in Mallorca. Bei Januar ist schon so eine Sache, okay, da ist das Wetter schon wieder ein bisschen instabiler, da kann man dann mal überlegen, vielleicht auch eher auf die Kanaren zu gehen. Gerade im Dezember so das Wetter und dann Kombination mit dem ersten Mal da so im Traumantana-Gebirge, die Küstenrunde, das war schon extrem traumhaft. Also aber so ein irgendwie Tipp, was mich jetzt überrascht hat, ja, fällt mir jetzt erstmal nichts ein.
Reicht und ja, natürlich, die Kategorie, ich habe dich ja auch überfallen mit den Kategorien hier. Du kannst dich für den nächsten Podcast für Girona jetzt natürlich 4 Wochen lang vorbereiten und dir kleine Notizen machen, wenn dir was auffällt. Zum Beispiel so irgendwie das Avocado-Sandwich im Café XY war ultra geil oder weißt du, sowas passt ja auch in diese Kategorie rein. Oder
ja,
der Mandelkuchen, den irgend so eine Mutti in dem Café backt und was weiß ich.
Ich muss ja auf jeden Fall mal so eine Rangliste erstellen mit den Cafés.
Das wäre auch
also
gut.
Ich meine, hier gibt's ja so viele und man kann sich eigentlich immer gar nicht entscheiden, wo man jetzt eigentlich hingeht. Da muss man hier so ein bisschen jemand sagen, was am besten ist.
Ja, das ist eine gute Idee.
Und
das,
was am schlechtesten.
Ich finde, die Rangliste könntest du machen. Holy ist doch auch gerade da, der alte Kaffee-Experte.
Ja.
Da kannst du dich ja mal mit dem austauschen, dass ihr eine Rangliste baut, welche die besten Kaffees sind, weil ich bin mir relativ sicher, dass ihr eh schon fast alle probiert habt. Am ersten Tag.
Ja, ich meine, wir haben schon auch unsere Favoriten auf jeden Fall, aber mehr dazu gibt's dann in der nächsten Episode.
Ja, das ist sehr gut.
Über Girona.
Das ist sehr, sehr gut. Ist sonst noch irgendwas passiert jetzt, worüber wir noch quatschen können? Außer eure, das muss ich noch fragen, ist der Fanta-Konsum in Girona so hoch wie auf Mallorca?
Deutlich niedriger tatsächlich. Ich meine, gut, wir haben einerseits Nico Mann nicht dabei. Das heißt, es fehlt schon mal 50% des Fanta-Konsums. und dann ist später im Trainingslager Mallorca ist uns auch aufgefallen, wie viel teurer wir eigentlich weggekommen sind, dadurch, dass wir immer die Dosen gekauft haben und nie die großen Flaschen. Aber ja, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, jetzt machen wir diesen Trainingslager, weil wir sowieso, wir müssen ja Geld sparen jetzt für die ganzen Cafés und Avocado-Toasts.
Ja.
Ich meine, also genau, wenn man Girona ins Trainingslager kommt, muss man auf jeden Fall hier nochmal 10, 15 Euro pro Tag extra einberechnen, die man für sowas, für so Cafés und so ausgibt. Und ja, deswegen müssen wir uns im Fanta-Konsum ein bisschen einschränken, dass wir hier auch noch,
Ich rechne gerade, wenn du die Cafés ausgleichen willst durch Fanta-Konsum, müsstest du also 15 Liter Fanta weniger am Tag trinken.
Ja, wir kaufen jetzt nur noch die Flaschen. Ja, und
aber die Rechnung geht trotzdem nicht auf.
Naja, hier ist auf jeden Fall am Ende teurer als Mallorca. Und ja genau, und das andere war noch, dass unsere Gläser im Airbnb sind so mini. Das sind wie so Gläser für so Teelichter. Das heißt, man muss.
Vielleicht habt ihr auf den falschen Schrank geguckt, vielleicht waren das auch die Gläser für die Teelichter. Oder das sind die Schnapsgläser, die müsste man dann im anderen Schrank gucken, ja, in der Küche.
Das heißt, wenn man so eine Fanta-Dose matchen will mit 330 Milliliter, muss man halt irgendwie 6-mal nachfüllen. Und da ist es dann teilweise schon wieder zu anstrengend.
Von dem Bild, Gläsern will ich noch ein Foto haben. Also, als ob du dann, wie viel passt denn da rein? Ist das 0,1 Gläser oder? Nee, noch kleiner.
Na, ich,
also 0,05 Gläser.
Ich glaube, es ist 0,1 ist es, glaube ich. Oder vielleicht ein bisschen mehr als 0,1. Es schaut auf jeden Fall. Ich bin einfach meine 0,5 Liter Gläser gewohnt von zu Hause.
Bayer.
Ja, aber, eine Maß.
Ja, eine Maß. Aber ich wollte auch noch mal kurz einen Rant ablassen. So 0,2 Gläser, finde ich, ist alles okay. Also ab Kölschglasgröße. Aber es gibt ja auch diese kleinen Wassergläser manchmal im Restaurant und sowas. Ich hasse die eh. Also ich finde, die sind so unnütz, weil wenn du Durst hast, dann, das ist ja wirklich ein Schluck da drin. Und die sind, warum gibt es die? Die sind zu groß für Schnäpse. Das Einzige, wo das noch Sinn machen würde, wäre für einen doppelten Espresso, wenn es ein schönes Espresso-Glas ist oder sowas. Aber für Wasser ist ja, wenn du Durst hast, wenn du was trinken willst, aber dann so kleine Gläser zu machen, ist wirklich das Sinnloseste, was es gibt. Also ja, von mir aus könnten die abgeschafft werden.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung.
Okay.
Oder einfach direkt aus der Flasche trinken.
Oder einfach aus dieser 1,5 Liter Fanta-Flasche.
Sind sogar immerhin 2 Liter Flaschen.
Ach stimmt, in Spanien sind die noch größer. Stimmt.
Also gibt es zumindest. Und wir holen uns die 2 Liter Flaschen. Gibt wahrscheinlich auch kleinere.
Sehr gut. Ich würde sagen, alles besprochen, oder?
Ich glaube auch. Genau. Und dann im nächsten Podcast geht es mehr über
Girona. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, happy training. Trainier ordentlich, trink viel Kaffee, genieß die Zeit in Girona. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Hier ist richtig geiles Wetter und es ist voll warm und eigentlich muss man gar nicht ins Trainingslager fliegen. Und Girona ist ja, wie du auch gesagt hast, gar nicht so cool.
Nee, es ist gar nicht cool. Komm, bleibt alle zu Hause. Sehr gut. Oder kommt alle, fliegt alle ins Las Playitas zu Strati. Der liebt es da.
Sehr gut. Dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. War sehr interessant. Ich bin echt gespannt, was passiert mit der PTO und den ganzen Sachen. Und wenn die Leute hier wieder sich an der Diskussion beteiligen wollen, schickt uns gerne Mails, Kommentare, PNs bei Insta, was auch immer. Super interessant, da in Austausch zu gehen und das Thema so ein bisschen weiter zu verfolgen, weil das ist gerade für mich so echt das Spannendste, was im Triathlon passiert, wo es noch keine Rennen gibt.
Ja, ich bin gespannt und freue mich auch jetzt schon auf die Saison und dann auch auf die What the Funk Podcasts nach dem PTO-Rennen. Da gibt es dann zahlreiche Insights von der Afterparty in Ibiza und so.
Oh, Freddy Leaks Strikes Back. Sehr gut. Dann hau rein, bis in 4 Wochen und wir hören uns. Ciao, ciao.
Yo, ciao.